Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ich überlege, ob ich die Folge heute Wein oder Wasser nennen soll. Passt gerade so schön zu dem, was wir trinken.
Wasser in den Wein. Wasser in den Wein. Andreas gießt Wasser in den Wein. Es kann uns beide den ja betreffen. Das ist egal. Ja, ja. Das wird lustig. Ich merke schon, das wird lustig.
Ich grüße dich erstmal, Andreas. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, auch wenn es mir heute schwerer fällt als in allen bisherigen Folgen. Das muss ich ehrlich sagen. Aber das lockern wir gleich auf. Wir kriegen das hin, wir beiden. Wir sind ja Gemütsmenschen. Das kriegen wir hin.
Schwerer fällt es dir wegen der Niederlage und noch so kurzfristig unter dem Eindruck des Spiels zu stehen?
Nee, nicht nur wegen des Spiels, sondern weil jetzt ist die Saison endgültig vorbei und die Bilanz fällt eben nicht so schön aus. Hm. Ich fange mal vorsichtig an. Die Bilanz fällt nicht so schön aus.
Na, ja, ja.
Wir werden ja über die Aspekte reden. Aber
Licht und Schatten könnte
genau,
man vielleicht
das,
sagen.
Ja, dem kann ich mich anschließen.
Gut, dann legen wir mal los. Ich habe uns wieder mal viel notiert. Wir haben viele Themen aufgeschrieben. Ich würde gerne mal mit dem Aktuellsten anfangen. Wir haben eigentlich schon wiederholt über Paul Dardai gesprochen. Aber jetzt war es dann endlich offiziell. Gestern hatte Hertha BSC die Mitglieder mit der folgenden Mitteilung informiert. Der Vertrag von Paul Dardai als Cheftrainer läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert. Der Ungar wird Hertha BSC jedoch in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Zudem hat unsere Vereinsikone eine lebenslange Mitgliedschaft abgeschlossen. Es gibt zwei Aspekte. Einmal inhaltlich ist es gut, dass er geht. Und zweitens ist die Art und Weise, wie man dieses Vertragsende jetzt nochmal bestätigt. Ich finde den Zeitpunkt sehr unglücklich. Mir gefällt die Art und Weise nicht, wie man das gemacht hat. Was hältst du davon?
Unglücklich ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich werde jetzt in diesem schönen Podcast keine Kraftausdrücke benutzen, aber das könnte man hier. Das ist unter aller Kanone, wie Sie das kommuniziert haben. Und bei dem Zeitpunkt, ich habe das schon vor Wochen mal angedeutet, habe ich Erinnerungen an vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, als er schon mal im April als nicht mehr tauglich erklärt wurde und man wolle im Sommer mit einem neuen anfangen und um ein neues Niveau zu schaffen, Preetz damals gesagt. Und er hatte noch keinen in der Hinterhand und nachher wurde dann einen Tag vor der MV oder bei der MV Ante Čović vorgestellt. Ja, dass Paul geht, inzwischen bin ich auch der Meinung, ist wahrscheinlich richtig. Die neue Funktion, die er kriegt, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, eine sinnvolle Funktion irgendwo im Rahmen der Akademie, davon gehe ich einfach aus. Der Nachfolger, ich bin sehr gespannt. Also bisher haben wir nie eine gute Lösung dafür gefunden. Das ist kein, du hast ja letztes Mal schon kritisiert, und da gebe ich dir ja recht, das ist kein Qualitätsausweis für Dardai, nein. Aber du hast ja beim Trainer immer nur einen Schuss. Und Preetz hat oft gute Spieler geholt, aber bei den Trainern immer ein ganz schlechtes Händchen gehabt. Und ich hoffe einfach, dass Benny Weber ein besseres hat. Aber nochmal, Zeitpunkt und Art der Kommunikation unter aller Kanone.
Ich habe auch nicht so richtig verstanden, was die Motivation dafür war. Normalerweise im April versuchst du ja eigentlich schon, die neue Saison zu planen. Und zwar mit denen, die beteiligt sein werden. Das beinhaltet aber auch die Spieler und Berater, die für die neue Saison planen. Für die ist es ja auch wichtig und interessant zu sehen, mit welchem Trainer wirst du dann eigentlich dann in diesem Verein spielen? Das kann den einen abschrecken, das kann dann für den anderen den Grund sein, zu gehen. Aber auch das ist ja keine Planungssicherheit, wo du schon frühzeitig Spieler an dich binden kannst. Ich halte das für strategisch nicht sehr klug. Ich habe aber auch nie verstanden, was die Intention davon war. Wollte man vielleicht später dann gleich schon Nachfolger präsentieren? Hat man das wirklich erst so spät besprochen? Denn die Gerüchte, dass er geht, die waren ja eigentlich seit März schon da. Und was noch viel schlimmer war, gerade bei dem Heimspiel gegen Kaiserslautern, im Prinzip durch Meldungen der Bild-Zeitung und Kicker war jedem eigentlich schon bekannt, dass er ging. Er sprach denn vor dem Heimspiel gegen Kaiserslautern ja sinngemäß, also Paul Dardai, auch schon davon, dass er eigentlich ging. Er hat es ja durch die Blume gesagt, hatte mal gesagt, aber das muss letztendlich der Verein kommunizieren. Ich fand die Situation unangenehm schon. Allein deswegen, weil ich es eigentlich für angemessener empfunden hätte, dass selbst wenn er den Verein nicht verlässt, aber die Leute vor allem im Stadion sich ordentlich von ihm verabschieden können und ihm auch ordentlich Danke sagen können dafür, dass er eben wieder da ist, immer dann, wenn man ihn braucht. Und das hat man ihm meines Erachtens genommen.
So ist es. Völlige Zustimmung. Ich greife in einem kleinen Aspekt nur ganz wenig vor. Um auf deine Frage zu antworten, du verstehst nicht die Motivation. Ich will das mal als Zweifel in den Raum stellen. Wenn es stimmt, was an Stellen gestreut wird, wir kommen ja teilweise nachher noch wieder drauf, dass der Druck von 777 in diese Richtung eine Rolle gespielt hat, wäre das natürlich völlig verheerend. Völlig verheerend. Wenn sie einen anderen Trainer an der Hand hätten, der möglicherweise besser ist, wäre das natürlich klasse. Also, um mal zweimal Name-Dropping zu machen. Stamm wurde ja immer genannt von Freiburg 2. Der hat jetzt, wird es heute verkündet worden, dass er nach Dresden geht. Und andere sagen, das Schönste wäre ja, wenn Olli Reis aus der U19 hochgezogen wird. Ja. Wäre mir eine sehr sympathische Lösung, könnte ich mir super gut vorstellen. Weil das würde vom Finanziellen her wahrscheinlich eine tragbare Lösung sein. Das wäre einer, der die ganzen jungen Burschen, die wir nächste Saison einsetzen müssen, kennt. Könnte ich mitleben. Christian Fjell wird ja wohl nicht kommen, weil Nürnberg schon kommuniziert haben soll, dass sie mit ihm weitermachen. Und bitte nicht Gisdol oder Maaßen oder irgend so ein Quatsch.
Das hat man ja, ich glaube, damals auch schon in der einen Folge besprochen, auch die Frage nach einer Ablöse für einen Trainer. Die ist sowieso noch ein Aspekt, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das zu Hertha im Moment passt.
Wir haben nur gar nicht die Kohle dafür.
Ja, das wäre auch mein erster Gedanke.
Wir haben gar nicht die Kohle.
Es gibt noch eine Komponente, die ich uns notiert habe. Also ich ertappe mich ja selber dabei, auch als Fan, dass ich da vielleicht manchmal noch ein bisschen altbacken denke. Dass ich immer denke, der Chefcoach macht und entscheidet alles. Das mag in Teilen so sein, aber es gibt ja heute wirklich einen Trainerstab mit einer Aufgabenteilung. Und ich gehe davon aus, dass Aufstellung und Taktik immer heute eine Teamarbeit ist. Wir haben ja im Trainerstab noch einen Athletiktrainer, wir haben Co-Trainer, das ist der Admir Hamzagic und der Thomas Bodok. Wir haben noch einen Torwarttrainer mit Andreas Wenger und es gibt, glaube ich, noch viel größere Teams, die dann Videoanalyse und was ich nicht noch alles machen. Ist es nicht eigentlich ein bisschen, also erstens, meine Vermutung ist, dass damit wahrscheinlich auch die Co-Trainer gehen werden, weil ein neuer Trainer meistens seine Trainer mitnimmt, es sei denn, es gibt eine härtere Lösung. Und ich gehe auch, oder ich würde einfach fragen, wenn man insgesamt mit dem Coaching oder mit dem Trainerteam nicht zufrieden ist, warum geht dann eigentlich nur der Chefcoach?
Also bei den Athletiktrainern sehe ich das ein bisschen anders, da vermute ich aber, dass die bleiben. Weil die haben nichts mit Mannschaftseinstellung, Taktik, Aufstellung und sowas zu tun, sondern die machen die Jungs fit, die machen sehr spezifische Übungen. Aber ich gehe davon aus, dass Tamás Bodok, Admir Hamzagic und Andreas Menger in der nächsten Saison nicht mehr Teil des Trainerteams von Hertha BSC sind.
Ich hatte sie jetzt auch nur der Vollständigkeit aufgezählt, weil sie halt zu diesem Trainerteam dazugehören.
Die werden alle weg sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt, ob man vielleicht schon zur Mitgliederversammlung da was bekannt gibt, wäre ja eigentlich der beste Zeitpunkt, es dann zu machen, vielleicht schafft man das schon.
Darauf hoffe ich.
Es wäre gut, damit man sich da jetzt einfach auch aufstellt und ja nicht so viel Zeit verliert. Es gab noch zwei Meldungen, die eigentlich gar keine Meldungen sind, weil sie nämlich vom Verein noch gar nicht bestätigt sind. Hertha soll an zwei Neuverpflichtungen dran sein. Tatsächlich Diego Demme, ausgerechnet Diego Demme. Mein Gott, was haben die uns letztes Jahr mit Diego Demme genervt, dass der zu Hertha kam. Und am Ende kam er nicht. Und Lukas Schuler von Magdeburg. Also ein Sechser und ein Stürmer. Was sagen dir die Verpflichtungen was? Diego Demme ist 32 Jahre alt, letzten zwei Jahre wenig Einsätze in Italien gehabt. Ich weiß immer nicht, was ich von sowas halten soll.
Also, wenn die Rahmendaten wirklich so sind, dass er ablösefrei kommen kann, dann kostet er uns erstmal kein Geld. Dann sind sie hoffentlich so vernünftig, weil seine Zeit in Italien ja auch ausläuft und er ist dann vielleicht auch bereit, nicht für kleines, aber für erträgliches Geld bei uns zu kicken. Und dann ist er sicherlich einer, der den jungen Burschen neben ihm Halt geben kann, wenn dann neben ihm Bilal Hussein spielt oder sowas. Oder ein Pascal Clemens oder wer auch immer. Einer von den jungen Burschen halt. Dafür wäre er nicht schlecht. Ich habe mir den nie so, die Leute gucken sich den dann mal gleich Videos von denen an und so weiter. Ja, er hat nicht so viele Einsätze gehabt, aber er war mal einer, der an der Schwelle zur Nationalmannschaft gestanden hat. Also nicht schlecht. Und Luka Schuler, ja, es wird gesagt, wir haben ja Tabakovic und wir haben Rehse und wir haben Flo Niederlechner. Haben wir die nächste Saison alle noch? Das weiß man nicht. Also, wenn es Kontakt zu Luka Schuler gibt und der ist bereit, hierher zu kommen, ist das erstmal gut, weil mir kann noch keiner sagen, wer von unseren Stürmern der nächste Saison bleibt und wen ich überhaupt noch haben will.
Na, er könnte ein Ersatz oder ein Steff oder ein Vertreter für Tabakovic sein. Von seiner Position, auch von der Größe, glaube ich, her, das würde ganz gut passen.
Ja, auch bei Tabakovic haben wir ja keine Garantie, dass er bleibt.
Ja, genau. Also ich bin gespannt. Hatte den Tag einen Tweet abgesetzt bei X, weil ich mich so ein bisschen, der Vergleich hinkt ja. Ich fand ihn ja selber, ich wusste ja, dass er nicht vollständig passend ist, weil ich natürlich an Khedira gedacht habe, weil ich an Boateng gedacht habe, weil ich ganz früher an einen Uwe Rahn gedacht habe und noch schlimmer, Rainer Bonhoff, um das vielleicht mal zu erklären. Rainer Bonhoff kam, glaube ich, ich sag mal Anfang der 80er Jahre als Nationalspieler im fortgeschrittenen Alter noch zur Hertha BSC.
Katastrophe.
Spielte aber kaum und man hatte damals halt einen großen Namen genommen, der aber nachher überhaupt nicht mehr, gar keine Rolle spielte mehr sportlich.
Katastrophe. Wo das war eine reine Katastrophe.
Name und das Renommee größer waren von früher. Der Vergleich hinkt jetzt vielleicht mit Diego Demme, aber ich habe immer Angst, dass Name vor aktueller Leistung, das ist auch schon häufig schiefgegangen bei Hertha BSC.
Ich habe deinen Post auf X gelesen und als einen der wenigen, die ich nicht geliked habe, den habe ich nicht geliked, weil ich bin da optimistischer.
Ja, wobei ich glaube, ich habe da auch schon einschränkend vorher geschrieben, dass der Vergleich womöglich nicht statthaft ist. Das hatte ich schon mit eingepreist.
Ich habe nichts dagegen gesagt, ich habe ihn nur nicht geliked. So.
Ja, vielleicht kriege ich ja doch noch ein Like.
Okay.
Ja. Mitteilung Harlekins ist die nächste Notiz. Ich werde auf jeden Fall erstmal nicht die gesamte Mitteilung hier vorlesen können. Deshalb gibt es einen Link hier mit an die Folge. Da kann man nochmal nachlesen, wer das noch nicht getan hat.
Das finde ich sehr gut. Ich
versuche eine zumindest verkürzte Darstellung. Lest das mal kurz vor, was ich aufgeschrieben habe. Also Tenor der Mitteilung ist, dass man das Wirken und den von Kai Bernstein eingeschlagenen Berliner Weg in Gefahr sieht. Begründet wird das unter anderem damit, dass Investor 777 Partners versucht, seinen Einfluss entgegen der 50+1-Regeln zu erweitern und Hertha wegen der finanziell prekären Lage unter Druck zu setzen. Dann ergänzt man das sogar noch um den Hinweis, dass man den Eindruck habe, dass auf der Geschäftsstelle und in den Gremien Fraktionen erstarkt seien, die eine Kehrtwende weg vom Pfad anstrebt, den Hertha BSC unter Kai Bernstein eingeschlagen hat, also konkret den Berliner Weg. Das ist auch die Überschrift der ganzen Sache, dass der Berliner Weg in Gefahr sei. Dann, was ich nochmal sehr interessant fand, weil da hat man mich zum Beispiel super abgeholt, man stellt fest und kritisiert zugleich die zunehmende Weitergabe von Informationen an die Medien, das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich den Eindruck, das sah schon mal besser aus bei Hertha BSC.
Das stimmt.
Und auch, was ich jetzt fand, das sehr überraschend war und das lese ich jetzt mal komplett als richtiges Zitat vor. Der Vertrag mit der Geschäftsführung sollte nach dem Willen von Kai Bernstein ursprünglich nicht verlängert werden. Die letztlich erfolgte Vertragsverlängerung erfolgte nur nach umfangreichen Absprachen sowie der Festlegung klar definierter Leitlinien. Die getroffenen Absprachen werden nun plötzlich wieder vergessen und es wird mit aller Macht versucht, das Vereinbarte zu verhindern. Was hältst du von der Erklärung?
Ich habe den Harlekins geschrieben und ihnen gedankt für dieses Statement, weil ich es richtig finde und in fast allen Punkten unterschreiben kann. Also das mit den Fraktionen, das hört man schon an vielen Ecken. Man liest in den Medien viel über die Lage bei 777 Partners. Josh Wander und der andere sollen längst entmachtet sein. Die sitzen aber immer noch im Aufsichtsrat der KGAG. Also ich bin gespannt auf alles, was in der Richtung bei der MV berichtet wird. Und da wird es richtig Diskussionen zu geben. Und ich finde es richtig klasse, dass die Harlequins das angestoßen haben. Ich gebe denen mal einen Vertrauensvorschuss. Ich glaube nicht, dass sie sich das aus den Fingern saugen, sondern da wird ja was dran sein. Und dass der Vertrag mit der Geschäftsführung nach dem Willen von Kai ursprünglich nicht verlängert werden sollte, das hat man in verschiedenen, auch durchaus seriösen Medien auch schon rund um die Vertragsverlängerung mit Tom Herrich gelesen. Wir wollen ja mal den Namen nennen. Geschäftsführung ist Tom Herrich. So. Und wenn es denn stimmt, dass der sich plötzlich an Absprachen nicht mehr erinnern kann und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Also Sie schreiben ja in Ihrem Brief auch, du hast das jetzt nicht komplett, das ist ja von der Zeit her nicht zu machen, zitiert, aber Sie sagen sinngemäß, wir Mitglieder müssen wachsam sein, was den Berliner Weg angeht. Und man könne sich sicher sein, dass die Mitglieder auch in der Sommerpause auf die möglichen Machenschaften bei Hertha BSC gucken werden. Ja, finde ich wichtig. Und ich habe auch Angst, was da gerade passiert, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Sie hatten ja nochmal die Situation bei 777 Partners erwähnt. Sie hatten das auch nochmal näher beschrieben. Da ist ja im Moment sehr viel los und man hört eigentlich kaum gute Nachrichten. Wie gesagt, ich verweise da gerne nochmal auf den kompletten Text. Ich möchte das jetzt nicht alles wiedergeben. Es gibt zumindest bei einer Geschichte einen Aspekt, der mir fehlt, der meines Erachtens dann fairerweise aber auch erwähnt werden müsste. Und zwar bei der Vertragsverlängerung mit der Geschäftsführung wird ja auch so ein bisschen vergessen, in welcher Not Hertha auch steckte, nachdem der Präsident verstorben ist. Du hast noch einen Geschäftsführer, dessen Vertrag ausläuft und dann willst du für die neue Saison planen. Wer soll denn das noch groß machen? Das ist ja ein entsetzliches Vakuum, was da schon beim Verein entsteht, denn im Frühjahr, die Arbeit geht ja weiter und die Planung fürs nächste Jahr. Du kannst ja nicht alles aufhören, musst ja Verträge schließen können etc. Du musst ja eine aktive Geschäftsführung haben und ich finde, da an der Stelle macht man es sich ein bisschen leicht, weil man die Not, die auch der Verein hat, zumindest agieren zu müssen und die Geschäftsführung da neu zu besetzen, ja, nicht zumindest unterschlagen wird. Ich finde, das wäre fairerweise, hätte man das noch erwähnen sollen, dass es diese Seite ja auch gibt.
Es gab Bestrebungen, die Neuwahl des Präsidenten schon jetzt vorzunehmen, weil eben die Entscheidung über die Vertragsverlängerung von Tom Herrich anstand und andere Weichenstellungen. Und da wurde gesagt, ja, das kann ja nicht ein Interimspräsident oder so machen, sondern das sollte doch der neue Präsident dann in die Hand nehmen. Und ich weiß, dass es da richtig Hauen und Stechen gegeben hat. Und dann hat man kommuniziert, ja, das machen wir erst im Herbst, solange macht das Fabi Drescher. Und übrigens, wir verlängern den Vertrag mit Tom Herrich. Ich kann nicht beurteilen, sage ich ganz offen, ich kann nicht beurteilen, was an diesen ganzen Gerüchten und Hintergrundinformationen dran ist. Aber wenn es stimmt, dass man das nochmal eben schnell durchgezogen hat, bevor ein neuer Präsident im Herbst gewählt wird, dann hat das mindestens Geschmäckle. Und das ist das, was ja die Harlequins in ihrem Brief auch kritisieren und offensichtlich meinen mit den Fraktionen im Präsidium und dass man das Präsidium klein halten will und schnell den Geschäftsführer, den mächtigen Geschäftsführer der KGaA, das muss man ja mal sagen, er hat ja nun wirklich dann als Geschäftsführer der KGaA was in der Hand. Und jetzt ist er Sprecher der Geschäftsführung. Also ich habe bisher die Rolle von Tom Herrich eigentlich positiv gesehen, weil er einen guten Eindruck macht bei dem, was er so erzählt und so weiter. Aber ich bin da mindestens skeptisch geworden inzwischen.
Wobei es jetzt auch erstmal nur eine Meinung von einer Fangruppe ist. Darf man ja auch nicht vergessen.
So.
Das ist jetzt erstmal ein Statement.
Benommen.
Es ist jetzt noch nicht die absolute Wahrheit. Man kann ja sicherlich auch unterschiedliches Feedback nochmal geben und vielleicht würden andere das ja jetzt auch anders beurteilen, wenn man sie fragt.
Deswegen habe ich eben gesagt, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Diskussion anstoßen. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion auf der MV dann läuft.
Genau, ich denke, da werden wir zur MV vielleicht nochmal dazukommen.
Ja.
Ich bin kein großer Fan von Rückblicken auf die Saison. Vor allem nicht, wenn es darum geht, jetzt ins Detail zu gehen, jedes Spiel zu besprechen. Das dauert ewig. Dann sind Spiele dabei, die ich sowieso schon vergessen habe. man wird ja auch nicht jünger. Und oh es gibt auch genug Spiele, da möchte ich gar nicht mehr drüber reden wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz dachte ich mal, wir suchen uns mal ein paar Sachen raus, zumindest mal einen Rückblick auf die Saison zu nehmen, punktuell. Und ich habe mir so als erste Frage oder als erste Notiz auch so mal rausgenommen, was war eigentlich für dich das Beste, das Schönste, das unterhaltsamste Spiel aus dieser Saison, was dir in Erinnerung bleiben wird?
Ja, ganz einfach, weil ich dabei war. Am 6. Dezember das Achtelfinalspiel gegen den Hamburger SV im Pokal, weil ich dabei war halt. Das ist ja dann immer, ich bin ja nun als Exilertaner nicht bei allen Hertha-Spielen dabei, aber da war ich dabei, weil es mitten in der Woche war. Und es war mega geil. Also ich habe den Abend dermaßen genossen. Es war natürlich ein Mitfiebern, aber wenn du zweimal erlebst, dass wir in der 92. Minute den Ausgleich machen und in der 120., 21., keine Ahnung, wieder den Ausgleich machen. Und ich hatte auch das große Glück, ich habe im Oberring in 2-1 gesessen und in beiden Fällen fielen die Tore vor meiner Nase, also ja vor der Ostkurve, die explodierte jedes Mal. Und in beiden Fällen kamen die Torschützen zu der Eckfahne vor meiner Nase gelaufen, knieten sich dahin, schüttelten ihre Fäuste und feierten mit uns Fans. Besser geht's nicht.
Das war ein unfassbarer Spielverlauf, eine unfassbare Atmosphäre, volles Haus und ein überragender Akteur oder der überragende Akteur, der eine Wahnsinnsleistung in diesem Spiel geboten hat, war Fabian Rehse. Den würde ich auch noch mal gerne erwähnen. Das war unglaublich, was der an diesem Tag gezeigt hat.
Ja, ich würde aber noch zwei andere Namen nennen. Ich habe ja erlebt, was auf der Tribüne da abging, als Nada El-Jindawi eingewechselt wurde. Nada kommt, wir wollen jetzt gar nicht über Nada lange reden, aber er wurde reingebracht, das gab nochmal Stimmung, auf zumindest in meiner Ecke da, wo ich saß. Und er hat nachher den langen Ball auf Rehse geschlagen, den der dann quergelegt hat und den John Joe Kenny über die Linie gegrätscht hat. Und Kenny war auch so einer, der ist so verteufelt worden, oft, hat auch manchmal schwächere Spiele gehabt. Aber an dem Abend hat Rehse eben zwei Hilfsknechte gehabt. Der eine war Nada El-Jindawi, weil er diesen langen Pass geschlagen hat. Und der andere war eben Kenny, weil er Reses Vorlage reingeballert hat. Und das war einfach genial. Also den beiden würde ich auch einfach mal auf die Schulter klopfen, verbal.
Ich will die Spiele jetzt nicht besprechen, aber ich habe mir noch vier zusätzliche Spiele aufgeschrieben, die ich zumindest erwähnen will aus dem ganz einfachen Aspekt. Wir sind letztes Jahr abgestiegen. Wir sind alle so ziemlich in einem Tief aus dieser Saison rausgegangen und wussten dann, jetzt kommt zweite Liga. Es gab halt auch Spiele, die mal für einen Fan auch einfach nur schön waren und einfach auch mal eine Wiedergutmachung für die Zeit vorher. 5-0 gegen Greuther Fürth, 5-1 zu Hause gegen Elversberg, 5-2 zu Hause gegen Gelsenkirchen. Gegen die gewinnt man besonders gerne. Das will ich gerne erwähnen, weil es einfach gut fürs Herz ist, dass es so ein Spiel auch noch gab, weil man das so selten hatte. Und jetzt zumindestens als Fußballer, als jemand, der Fußball liebt, als Herthaner war ich enttäuscht, aber das 6-4 gegen Magdeburg,
da bin ich bei dir,
sind 10 Tore. Natürlich ging es schlecht aus für Hertha und so gesehen denke ich jetzt nicht nur gut daran, aber das war eben auch beste Fußballunterhaltung. Und dass Hertha auch sowas mal bietet, hat mich auch gefreut.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Wenn es ein gutes Spiel gibt, dann gibt es meistens auch Spiele, wie bei Hertha.
Können wir das nicht überspringen? Das
möchte ich nicht mehr gerne dran denken. Was wäre denn deins diese Saison?
Ja, aus vielerlei Gründen natürlich die Niederlage gegen Kaiserslautern im Pokal. Wir haben auch sonst beschissene, blöde Spiele erlebt. Also zweimal gegen Wiesbaden verloren und solche Geschichten. Hast du auch aufgeschrieben, die beiden hier. Aber das gegen Kaiserslautern, wobei ich das im Nachhinein anders beurteile als alle anderen. Alle haben ja gesagt, Paar hat das vercoacht, dies, das, jenes. Wenn nicht alles gelogen ist, was sie hinterher gesagt haben, was den Virus in der Mannschaft anging und die gesundheitliche Lage vieler Spieler und so weiter und so fort, dann konnte er an dem Abend wahrscheinlich gar nicht anders aufstellen. Der einzige Fehler, den ich ihm vielleicht ankreiden würde, ist, dass er Gersbeck hat spielen lassen statt Fabian Ernst. Ob das so entscheidend für das Spiel war, weiß ich nicht. Aber sie haben an dem Tag eine unterirdische Leistung gegen einen Fastabsteiger gebracht, den sie jetzt an die Wand gespielt haben neulich. Ja, das tut lange weh, aber nützt ja nichts.
Also das Maß an Enttäuschung war an dem Tag für mich wirklich maximal in dieser Saison. Gerade weil es wieder mal so ein Spiel war. Es ist angerichtet, volles Haus, vermeintlich schlagbarer Gegner.
Ich war dabei.
Kaiserslautern hat ja bis zum Schluss hier gegen den Abstieg gekämpft. Also sie sind ja jetzt nicht so dominant gewesen in der zweiten Liga. Und dann kam halt nichts. Also das war schon, ich teile das, ich würde gern zwei Ergänzungen noch machen. Einfach, weil ich vor Ort war, 3-1 Niederlage in Wiesbaden, wo Hertha auch sang und klanglos unterging.
Gruselig.
War eben für mich das Spiel hier in der Region, wo man sich besonders drauf freut. Und daher die Enttäuschung bei mir wegen des Spielverlaufs selbst und weil es jetzt hier mein Wunschspiel war hier in der Nähe, natürlich die Enttäuschung umso größer. Und witzigerweise, das gleiche in Grün war beim Hinspiel. Weil Hertha das machte, was sie oft gemacht haben. Das 0-1 gegen Wiesbaden mit dem Gegentor in der 92. Minute, das tat auch weh. Das hätte es echt nicht gebraucht damals. Aber ich will es nur am Rande erwähnen.
Ja. Das wollen wir nicht vertiefen.
Spieler der Saison.
Da gibt es nicht nur einen.
Was wäre denn der eine, den du hättest, auf den du dich
ja, und da wirst du vielleicht überrascht sein. Es ist für mich weder Fabian Rehse noch Haris Tabakovic, weil die immer so im Rampenlicht stehen und die einfach das abgerufen haben, was sie vielleicht schon immer drauf hatten. Aber wenn ich mir angucke, wo er herkommt, wie er in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel der Saison gespielt hat und wie er jetzt zuletzt gespielt hat, dann ist für mich der Spieler der Saison Martin Winkler. Der hat in meinen Augen über die ganzen 34 Spiele gesehen die größte positive Entwicklung gemacht. Und das finde ich einfach sensationell. Er hat in der Rückrunde Tore geschossen, Vorlagen geliefert. Er hat gezeigt, dass er auf der anderen Seite, ja, da waren so Spiele, wo Rehse ein bisschen schwach war. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen welchen Gegner. Das waren ein paar von den Siegen, die du auch genannt hast. Da hat Winkler was sogar mal zwei Tore geschossen oder so eine Geschichte und ein paar aufgelegt und all solche Sachen. Also Winkler hat in meinen Augen aus der dritten Liga kommend die größte Entwicklung genommen. Hm. Positiv.
Da für mich Konstanz über 34 Spiele ein wesentlicher Faktor ist, würde für mich Winkler ausscheiden, weil er von der Entwicklung her bin ich absolut dabei. Mhm. Da würde ich ihn eher bei den, wir kommen ja noch zu den Nachwuchsspielern, da würde ich ihn dann vielleicht mit reinnehmen. Gesamt gesehen muss man einfach sagen, Hertha BSC war vor allem Rehse BSC dieses Jahr. Bis auf vielleicht den Saisonabschluss, wo auch Fabian Rehse ein bisschen schwächelte. Aber für mich war er unter dem Strich der Mann, der fast über die gesamte Saison die beste Leistung gebracht hat, der damals den Hamburger SV im gefühlt Alleingang besiegt hat und der eigentlich bei Hertha die Akzente gesetzt hat. War Rehse gut, war Hertha gut, war Rehse nicht so gut oder abgemeldet, dann ging es auch Hertha nicht so gut. Also für mich wäre es schon Fabian Rehse gewesen. Die Entwicklung bei Winkler kann ich aber verstehen, die war gut.
Wie viele der 21, 22 Tore von Tabakovic hat Rehse aufgelegt. Also, ich will Rehse überhaupt nicht schmälern, aber Tabakovic hat sie dann auch immer reingemacht, ne?
Ja, er wäre sicherlich auch für mich jemand, der im erweiterten Kreis ist. Ich habe mich jetzt halt für Rehse entschieden, vom Gefühl her.
Hast du alle Argumente für dich. Aber wie gesagt, Tabakovic hat auch, also, wenn vor der Saison einer gesagt hätte, Tabakovic macht 15 Tore plus X, hätten ihm alle den Vogel gezeigt und gesagt, wer? Tabakovic? Wer kennt den denn? Also das ist auch für mich, es wird ja jetzt viel gesagt, oh, wenn der Kader nicht so toll war, wer kritisiert denn mal Benny Weber? Ja, aber Benny Weber hat Haris Tabakovic geholt und das ist eine seiner tollsten Transfers, das muss ich einfach mal so sagen.
Ich bin
Tun mir leid, weil die hätten eine noch größere, bessere Rolle spielen können. Sie wären vielleicht an Rehse und Tabakovic nicht rangekommen, aber Ibo Maser ist eine halbe Saison ausgefallen, Palko Dardai eine Drittelsaison. Und auch heute wieder hat man gesehen, ein Palko Dardai in richtig guter Form, wie wichtig der für Hertha sein kann. Hm. Nicht nur wegen des Tors, das er gemacht hat, aber auch so, Standards schießt er gut, er hat ein Auge für die anderen, er setzt die anderen ein, er spielt gute Vertikalpässe in die Spitze, er läuft Lücken im Mittelfeld vorne zu. fällt nicht immer so auf. Spektakulärer sind die, die vielen Tore machen, ja. Aber mit, ich behaupte mal, mit einem Ibo Masa, der die ganze Saison gespielt hätte, und mit einem fitten Palko Dada, der die ganze Saison gespielt hätte, hätten wir 1, 2, 3, 4 Plätze besser dastehen können.
Ich rede eigentlich nicht gerne von Verlierern der Saison, weil das immer so was Gemeines hat, weil es vor allem ja auch nicht um die Persönlichkeit der Spieler geht, sondern einfach nur um die sportliche Entwicklung, darum geht es ja immer. Ich habe mich tatsächlich für Marius Gersbeck entschieden, aus dem ganz einfachen Fall, er ist als geplanter Stammtorhüter bei Hertha BSC verpflichtet worden. Die Geschehnisse im Trainingslager haben dafür gesorgt, dass er vereinzelt jetzt Einsätze hatte, aber einen ganz schlechten Start bei Hertha BSC. Ich glaube, seine Saison ist einfach nicht gut verlaufen. Ich drücke ihm die Daumen, dass es besser wird, aber ich glaube, bei ihm ist es ja nahezu greifbar, dass die Saison einfach nicht so lief, wie man es sich gewünscht hätte.
Ja, ist ja Verlierer der Saison. Einer der Verlierer sicherlich. Ich hätte ihn gerne sportlich mehr gesehen, aber das hat er sich selber kaputt gemacht. Wie wir wissen, haben wir auch ausgiebig drüber diskutiert. Ich würde gerne dann lieber gucken, wer hat denn auf dem Platz mehr gestanden und hat es da halt nicht so gebracht. Und du hast ja in deiner Liste noch zwei Namen stehen. Andreas Buchalakis ist sicherlich, also als der gekommen ist und vorgestellt wurde, habe ich gedacht, geil. Der hat Champions-League-Erfahrung, das ist einer, der kann was mit dem Ball, das hat er auch ein paar Mal gezeigt. Er hat am Ende des Tages, hat jetzt irgendeiner in der Statistik irgendwo gefunden, die meisten überspielten Spieler mit seinen Pässen und die meisten abgefangenen Bälle, aber vom Gefühl her ist er auch der größte Loser, weil er mit 2 oder 3 Mal mit einem Fehlpass Tore eingeleitet hat. Und der ist einfach auch bei den Herthanern nicht im Herzen angekommen. Das ist vielleicht tragisch für ihn, aber ich hoffe, sie werden eine Lösung finden, für den anderen Verein zu finden. Bei Marius Gersbeck bin ich gespannt. Wahrscheinlich bleibt er oder er kriegt ein tolles Angebot irgendwo aus der 2. Liga oder 3. Liga und geht dahin, weil er sagt, bei Hertha werde ich eh nichts mehr, weil ich glaube, er wird auf Perspektive nicht an Fabian Ernst dabei vorbeikommen. Also insofern hast du recht, ist er eigentlich der Verlierer der Saison. Aber der war schon vor dem ersten Spiel durch die Sache im Trainingslager. Und von denen, die dann immer gespielt haben, ist es eher Andreas Buchalakis. Weil also an den hatte ich auch Erwartungen, die er nicht im Ansatz erfüllen konnte. Mhm. Vielleicht ist er auch falsch eingesetzt worden. Ich habe keine Ahnung. Aber das passt einfach nicht mit Hertha.
Du hattest Nachwuchsspieler schon angesprochen. Die würde ich ganz gerne hier nochmal separat aufzählen. Mhm. Auch da gab es meines Erachtens einen Newcomer der Saison und sicherlich auch jemanden, wer besonders enttäuscht hat. Ich fange mal mit den Enttäuschungen an, war für mich Derry Scherhand, weil er eigentlich in die Saison schon kam als jemand, der schon hochtalentiert eingeschätzt wurde, wo man schon dachte, mal gucken, wie der sich entwickelt. Und da haben ihn viel andere Spieler wirklich deutlich überholt. Mhm. Bei Gustav Christensen ist mir aufgefallen, dass man ihn kaum noch sieht. Also auch er hat sich nicht so richtig durchsetzen können.
War der nicht verletzt zuletzt?
Ja, mag sein, aber über die Saison gesehen, also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich Stammspieler geworden ist. Ja. Was die Newcomer betrifft, habe ich mich für Tjaak Ernst entschieden, weil er als 20-Jähriger, als Nachwuchstalent, als zweiter Torhüter in die Saison gegangen ist. Er ist noch kein fertiger Spieler, er ist noch kein fertiger Torhüter. Ihm sind auch Fehler unterlaufen, aber ich habe ihn unter dem Strich letztendlich als Rückhalt gesehen. Ich finde, er hat sich enorm entwickelt und womöglich mehr als andere. Finde allerdings, dass Ibrahim Masa und Martin Winkler mal mindestens noch mal eine besondere Erwähnung verdient haben. Die haben alle eine große Entwicklung gemacht, auch Gechter und Clemens. Wenn es allerdings auch wieder hier nach dem Kriterium dauerhaft wirklich eine gewisse Leistung bringen, dann würde ich auch sagen, dann ist Tjaak Ernst im Schnitt eigentlich mit der besten Leistung für mich.
Man sagt ja immer, dass bei jungen Spielern es normal ist, dass sie in ein Leistungsloch fallen. Das passiert bei Torhütern am allerwenigsten. Warum auch immer, weil das eine spezielle Position ist, weil die eine Routine haben, die sie in der B- und A-Jugend auch schon hatten. Also Torhüter fallen selten in so ein Leistungsloch und ich bin voll bei dir, Tjaak Ernst war ein total guter Rückhalt. Und ich gehe auch davon aus, dass der nächste Saison unsere Nummer 1 ist. Das tut mir dann leid für die anderen Keeper, die danach kommen. Aber das ist ein Luxusproblem, dass wir zu viele gute Nachwuchskeeper haben. Das muss halt der Trainerstab moderieren. Linus Gechter hat nicht genug Spiele gehabt, um am Ende sagen zu können, war das eine tolle Saison für ihn oder nicht. Er ist sicherlich unter den ersten 15, 16 immer dabei. Da gehört er auch hin. Wenn der eine verletzungsfreie Saison spielt, dann kann der nochmal ganz anders performen. Also ich glaube, da steckt noch mehr drin, als wir diese Saison gesehen haben. Passi Clemens ist das Musterbeispiel, hat erstmal schwach angefangen, dann ist er von Paul, glaube ich, ziemlich gut auf die Schiene gesetzt worden, hat dann richtig geile, tolle Spiele gemacht und ist dann wieder in ein Leistungsloch gefallen. Völlig normal bei jungen Spielern. Ibo Masa hätte ich eine ganze Saison gegönnt, da muss man sehen. Ich hoffe, er bleibt. Dann werden wir rund um ihn herum ein Top-Mittelfeld entwickeln, da bin ich ziemlich sicher. Und Matte Winkler, habe ich ja schon gesagt, der hat sich dermaßen entwickelt. Also, wenn die alle fünf bleiben, Ernst, Gechter, Clemens, Maser, Winkler, dann ist das schon mal die Achse für die neue Saison von den jungen Leuten. Top.
Wenn ich diese Saison zusammenfassen würde, ganz kurz, dann würde ich sagen, Hertha hat in der Offensive ein Prunkstück gefunden mit 68 Toren. Das war jetzt vor dem Spiel gegen Osnabrück. Also jetzt werden es dann offensichtlich 69 gewesen sein, weil wir haben ja eins geschossen. Ja, das ist sehr großartig und das ist sehr erfolgreich. Auf der Gegenseite hat Hertha ungewöhnlich viel Gegentore, ungewöhnlich viel späte Gegentore, ungewöhnlich viele Gegentore in einer schwachen Halbzeit. Was würdest du sagen, sagt sowas über eine Mannschaft aus?
Dass wir das Mittelmaß der Liga, das personifizierte Mittelmaß der Liga sind. Also eine Tordifferenz von 10, wir sind 9., haben eine Tordifferenz von 10 und danach geht's los. Minus 7, minus 14, minus 21. Also wir sind gerade noch so im Plusbereich. Vor uns ist Greuther Fürth mit 2 Punkten mehr, aber nur einem Tor. Differenz Paderborn hat 52 Punkte, also 4 mehr, hat aber 0. Also das heißt, ja, dass wir so viele Tore geschossen haben, ist schon mega geil. Das hinten, da könnten wir jetzt eine ganz eigene Folge drüber machen, woran das liegt. Es heißt ja immer, Dardai sei ein Defensivtrainer und dann hätten wir so viele Tore kassiert. Ja, aber wenn man die gesehen hat, wie sie entstehen, diese Tore, liegt das nicht daran, wie der Trainer die einstellt, sondern da sind einfach zu viele unglaubliche individuelle Fehler gemacht worden. Du hast ja als nächstes Thema irgendwann die Sechser und die Mittelfeldspieler mit der Abwehrschwäche. Da werde ich noch was zu sagen, weil da ist, glaube ich, ein Schlüsselelement.
Ja, wobei das ist eigentlich schon, das war jetzt quasi in dem Thema mit drin. Okay. Für mich gedanklich, auch da sicherlich die Sechser nochmal zu erwähnen. Mhm. Clemens, Buchalakis, Barkok jetzt davor, Bilal Hussein ist für mich letztendlich noch ein Qualitätsproblem. Pascal Clemens hat noch, glaube ich, Luft nach oben. Dem fehlt auch noch die Kontinuität und wahrscheinlich auch eine Umstellung auf ein 4-3-3. Könnte Hertha besser stehen, dann hätte man nur einen Sechser, den man quasi da bräuchte. Das wäre sicherlich auch nochmal eine Perspektive fürs neue Jahr, wo man sich neu aufstellen muss, um auch anders zu spielen.
Also wir haben heute so lange stabil gestanden, bis Duziak raus musste und hinten der ganze Kram musste umgestellt werden. Und der gute Andreas Buchalakis, unser Namensvetter, kam rein. Und danach wurde es, das tut mir echt leid, aber dann wurde es wackelig. Und Aymen Barkok hat nicht im Ansatz das gebracht, was wir erwartet haben. Vielleicht ist er auch kein Sechser, vielleicht ist er eigentlich eher ein Achter, ich weiß das nicht. Aber Clemens in Ansätzen richtig gut, wenn er den richtigen Nebenmann hatte. Bilal Hussein hat wenig gespielt. Wenn er gespielt hat, war er in Ordnung. Und die anderen beiden bitte nächste Saison nicht mehr.
Ich hatte uns zwar noch notiert, dass natürlich über die gesamte Saison immer wieder Verletzungen auch. Also Maser hattest du erwähnt. Duciak war lange verletzt, hat sich, glaube ich, jetzt auch richtig ins Team gespielt. Aber ich würde das jetzt nicht als Hauptgrund für den Saisonverlauf nehmen, denn das müsste eher dafür sprechen, dass nachdem die Verletzten wieder zurück waren, Hertha eigentlich eine bessere Rückserie spielt, aber das war ja auch nicht der Fall.
In der Defensive sind zu viele individuelle Fehler. Es war kein, also ich weiß, da kann man lange drüber diskutieren und es gibt Leute, die sind anderer Meinung. Aber in der Defensive sind nicht Systemfehler gemacht worden, sondern es hat einfach zu viele individuelle Fehler gegeben, die grundsätzlicher oder manchmal auch Art waren oder auch manchmal einfach nur Aussetzer. Kempfi hat Spiele gemacht, wo er zweimal ein Tor geköpft hat und andere Spiele hat er Tore verursacht. Das war auch so einer, der ist auch diese personifizierte Ambivalenz in der Abwehr. Hm. Und auch, Entschuldigung, den muss ich noch eben erwähnen, weil er hier nirgendwo auftaucht, Toni Leistner, sicherlich wichtig für die Kabine, sicherlich toller Kapitän, aber der kann nächste Saison allenfalls noch Standby-Profi sein und nicht mehr Kapitän, also weil das funktioniert nicht.
Ich möchte ihn in der Mannschaft aber nicht missen. Also er hat gerade auf der Hinrunde, meinte, hat dann noch bessere Spiele gemacht. Mit seiner Routine, mit seinem Einsatz sehe ich ihn immer, auch wenn er vielleicht nicht mehr der Schnellste ist. Aber wäre für mich zum Beispiel ein Spieler, wo ich klar sagen würde, der muss bleiben, den will ich behalten. Der ist wichtig für ein Team.
Da bin ich voll bei dir. Vielleicht ist er dann aber ein Spieler für bestimmte Gegner.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe uns hier eine Notiz gemacht, was bleibt von der Saison in Erinnerung? Und habe uns ein paar Sachen notiert, die in dieser Saison besonders waren. Ich habe leider unseren ersten Punkt, ja, der eher traurig ist. Also der, was heißt eher, er ist traurig. Man kann über die Saison nicht sprechen, ohne nochmal zu erwähnen, dass Kai Bernstein natürlich im Januar 2024 verstorben ist. Er ist viel zu früh verstorben. Es gab dann unmittelbar im Anschluss das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das war ein unheimlich würdevoller Abschied, finde ich. Ich habe es selten so ruhig im Stadion erlebt wie an dem Tag. Ich habe es, ja, einfach, das war passend zum Anlass, wie die Leute sich vor Ort verhalten haben. Und auch wenn es furchtbar traurig war, unterm Strich bleibt ein Tag übrig, den keiner vergisst.
Ich war zu diesem Spiel ja nicht da. Das habe ich nur vor dem Fernseher erlebt mit Tränen in den Augen, speziell bei der Rede von Fabian von Wachsmann und auch hinterher war es einfach ein unvergessliches Spiel. Mir hat unglaublich geholfen, dass ich dann eine Woche später da war und das Pokalspiel gegen Kaiserslautern und das Punktspiel gegen den HSV im Stadion erlebt habe und vor und hinterher einfach ganz viele Gespräche mit Freunden aus der AKJ und anderen am Rondell im Stadion, dies, das. Das hat mir bei der Verarbeitung dieser ganzen unfassbar traurigen Sache sehr viel geholfen. Und dass ich in der Nacht dabei war, als die aktive Fanszene Berlin mit diesen Plakaten überschwemmt hat. Du gehst deinen letzten Weg nicht allein als Text und dann daneben Porträts von Kai. Und da bin ich mit unterwegs gewesen. Und das alles hat mir unheimlich geholfen, diesen ganzen Komplex ein bisschen zu bewältigen. Ich muss aber sagen, als neulich diese Dokumentation lief, ein Verein in Schockstarre, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, vom ZDF Sportreportage. Ja, da ist mir wieder der Mund trocken geworden. Ich hatte wieder Tränen in den Augen. Das wird noch lange, lange dauern. Und das ist der Punkt bei der MV nächste Woche, von dem ich ein bisschen Respekt und Bammel habe, wenn es zur Totenehrung kommt. Ich glaube, dann stehen wir da alle im City Cube und heulen.
Ja. Ich fand übrigens bei dieser Dokumentation sehr stark die Interviewpartner, die sie ausgesucht hatten.
Ja.
Also die Inga Bödeling, den Stefan Hermanns, den Knut Beyer, die Ines sicherlich auch. Und die haben dem ganz viel Fundament gegeben, dieser Dokumentation. Und das das hat manchmal etwas gerettet, was am Anfang etwas oberflächlich war. Oder das hat insgesamt unheimlich Tiefe gehabt. Ne?
Ja, die Interviewpartner waren alle klasse, alle vier. Ja. Bin ich voll bei dir.
Habe ich schon erwähnt, dass ich mit drei von ihnen schon mal eine Folge gemacht habe?
Nee, aber das weiß ich ja, außer Ines
ja.
Alle.
Ja, Ines
alle,
fehlt
alle drei
noch.
Außer Ines. Ines fehlt dir noch, da musst du mal über den Frauenfußball endlich reden.
Ich weiß, es wird Zeit. Ich hatte sie auch schon mal gefragt, aber ich habe es nicht mehr verfolgt. Ich nehme mir immer mehr vor, als ich schaffen kann, aber ja. Eigentlich ist es überfällig. Da kannst du nochmal nachhaken bei mir.
Mach ich.
Dann.
Ich bin ja ein Pionier des Frauenfußballs, aber das erzähle ich ein andermal.
Ich habe hier noch ein paar Sachen, die laden eigentlich nicht zur Diskussion ein, aber ich möchte sie nochmal erwähnen. Falls dir noch was dazu einfällt, unterbrech mich da ruhig, falls du das noch ergänzen möchtest.
Mhm.
Ich fand bemerkenswert, dass Hertha BSC einen Zuschauerrekord aufgestellt hatte letztes Jahr, als sie abgestiegen sind und jetzt in der zweiten Liga einen Zuschauerschnitt von 50.970 in 17 Heimspielen der zweiten Bundesliga hatten. Weil habe ich hier so schön aufgeschrieben, die Fans halten zum Verein und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Kern.
würde ich einfach nur ergänzen. Damit haben wir den dritten Platz in der Zuschauertabelle hinter dem HSV und Schalke. Die haben 55 und 61.000. Wir dann mit 50, 970, wie du gesagt hast. Und dann kommt mit weitem Abstand erst mit 43.000, also knapp 44.000 Kaiserslautern. Und so ist auch die Gesamttabelle dann. Das finde ich sagenhaft.
Jetzt kommt noch Köln in die zweite Liga. Wer guckt noch erste Liga? Wen interessiert das, noch?
Wenn nicht der finanzielle Druck so groß wäre, die zweite Liga ist einfach cool im Moment. Das muss man einfach so sagen.
Ich finde sie sehr unterhaltsam und sehr interessant, aber genau wie du sagtest, finanziell ist es halt dann doch eine kleine Katastrophe.
So ist es.
TV-Anbieter, rede ich hier eigentlich sehr selten drüber, aber man sollte es nochmal erwähnen. Wir hatten ja in der ersten Liga mehrere Anbieter. Das heißt, wenn man da irgendwo ein Abo hatte und wer das gucken wollte, eben ein Freitagsspiel und ein Samstagsspiel oder dann wieder ein Sonntagsspiel, der musste sich da ja bei mehreren Anbietern einkaufen. Das ist extrem teuer geworden. Mhm. Im Moment ist es so, bei Wow habe ich 29,99 Euro bezahlt. Jetzt sind es 35,99 Euro. Das wird immer mehr. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht gerne in die erste Liga aufsteige. Das ist mir nachher zu viel. Ich will jetzt nicht noch einen zweiten Anbieter, das mache ich nicht mehr.
Ich habe das nie gehabt in der ersten Liga. Jetzt habe ich das in der zweiten ja auch mal abonniert. Wow. Allein damit ich die Folgen gucken, also damit ich die Spiele gucken kann, um mit dir eine Folge aufzunehmen. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, da bin ich bei dir.
Also, weil sonst wird es mir preislich echt, finde ich, so grenzwertig, also gerade im Zusammenhang mit den Kosten für den Podcast, irgendwann muss ich dann auch mal sagen, wie viel willst du da eigentlich machen? Ah, das ist ein anderes Thema. Exilhartana, das hatten wir schon mal erwähnt, im Norden, für die meisten war es eine gute Saison, Kiel da, Rostock noch da und St. Pauli, fallen alle weg. Die neue Saison wird wesentlich südlicher. Ich hatte beim Exilhartaner Podcast eine Google Maps veröffentlicht mit allen Vereinen in der zweiten Liga, mit der Kilometerentfernung ab Berlin und wo die sind. Die kann ich heute aktualisieren, das werde ich noch machen. Der Link dazu, der kommt hier mit an die Folge. Dann Ticketknappheit bei Auswärtsspielen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mit Darmstadt und Köln. Kommen zwei Spielorte, die Situation einen Tick verbessern, weil sie ein recht großes Stadion haben. Aber ich fürchte, in den kleinen Stadien wird es auch nächste Saison problematisch bleiben, so wie es diese Saison schon war.
Das ist so.
Das Dilemma ist, selbst wenn du bei einem OFC bist, das alleine hilft dir auch nicht.
Nee,
kann's immer noch schnell leer ausgehen.
Weil die Gästeblöcke zu klein sind einfach. Also Hannover ist für mich hier immer ganz komfortabel. Nächste Saison werde ich dann vielleicht auch mal mit zum HSV fahren. Aber ich brauche mir gar keine Gedanken drum, ob ich nach Elversberg fahre oder sowas. Das kannst du ja vergessen. Da kommst du gar nicht an Karten.
Ich sage ja, ein kleines Kontingent Local Member Tickets. Ich bin immer noch dafür. Ich wollte es wenigstens erwähnen.
Bin ich bei dir. Das hätte sicherlich einen Reiz. Das ist so.
Noch ein Punkt ist mir aufgefallen, was ich ein bisschen schade fand für die Exilhartaner. Die Sondertrikots sind extrem gut angekommen. Aber da merkt man dann eben doch, bei den Kleinigkeiten, das ist oftmals so, dann guckst du doch als Exilhartaner in die Röhre. Du konntest theoretisch, das können ja alle, das Online-Kontingent gucken, dass sie da rankommen. Wenn das ausverkauft ist, wenn du in Berlin bist, dann kannst du in die Fanshops gehen und kriegst da noch was. Kann Exilhartaner nicht, ist doof gelaufen. Schade.
Ja, da will ich jetzt wieder mal am Entschuldigen oder am Verständnis zeigen. Das haben sie auch kommuniziert. Sie mussten das letztes Jahr bestellen, als überhaupt noch nicht klar war, wie das erste Sondertrikot angenommen wird. Sie haben trotzdem vom zweiten Sondertrikot die doppelte Menge wie vom ersten bestellt. Und weil das so eine spezielle Produktionsweise ist, konntest du jetzt die ganzen anderen Klamotten nochmal nachbestellen, vornachbestellen. Aber das Trikot speziell eben nicht. Ja, ist für Exilhartaner doof. Aber wer hat denn überhaupt geahnt, dass der ganze Merch-Kram, das gilt ja nicht nur bei diesem Sondertrikot, wenn du eine spezielle Größe hast, die im Online-Shop schnell ausverkauft ist und die du am Hauptbahnhof vielleicht noch kaufen könntest, dann kannst du da halt nicht hin. Das betrifft mich, der große Größenbrauch, auch öfter mal, dass ich sage, oh, würde ich gern kaufen, gucke ich im Shop, da gibt es so ein Poloshirt, was ich ganz cool fand. Ja, das war dann in 4 und 5 XL ausverkauft. Hm. Haben sie vielleicht noch in irgendeinem Fanshop? Ja, mache ich auch lange Nase. Ist so blöd, aber dass der Merch überhaupt so läuft, hätte ja kein Mensch geglaubt.
Ja. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird, ist, Paul Dardai verlässt die PK und fühlt sich etwas von dem Herrn Rohr vom Kicker gereizt. sehr ungewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann ein härter Trainer das schon mal gemacht hat. Ich fand es damals sehr dünnhäutig, wäre nicht notwendig gewesen. Habe mich im Nachhinein manchmal aber auch gefragt, warum die Kommunikationsabteilung von Hertha BSC da vorab nicht schon eingreift.
Ganz schwierig. Ganz schwieriges Thema. Ich habe keine Ahnung, ob die das vorher geahnt haben. Also, ganz, ganz vorsichtig gesagt. Paul sagt in seiner ersten Antwort, Steffen, solange du sagst, wir haben kein Konzept, beantworte ich deine Fragen nicht. Nächste Frage, bitte. Hm. Die melden sich ja immer alle und Vera teilt die Wortmeldungen zu. Da würde ich jetzt gerne mal im Vier-Augen-Gespräch Vera fragen, Mädel, warum erteilst du Steffen Rohr nochmal das Wort? Du weißt, dass Paul seine Frage nicht beantworten will. Hm. Sie hat im Leben nicht damit gerechnet, dass er aufspringt und wegläuft. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Aber hätte sie nicht, sie hätte auch sagen können, Steffen, tut mir leid, ich nehme jemand anders dran oder irgend sowas, oder hätte ihn einfach nicht rangenommen, hätte die PK zu Ende geführt und dann hätte er sich hinterher beschwert, dass er nicht rangenommen, dann hätten sie denn das klärende Gespräch geführt. Ja, das, vielleicht meinst du das ja mit Eingreifen der Presseabteilung. Also da hat sie sich ein bisschen unklarer verhalten. Aber gar kein Vorwurf. Ich finde, um das mal positiv zu wenden, wie sie das dann in der nächsten PK kommuniziert haben. Mhm. Wir haben gesprochen, Hertha hat mit der Kicker-Redaktion gesprochen, Paul hat mit Steffen Rohr gesprochen, alle haben sich wieder lieb, so hat sie es nicht ausgedrückt, aber das war das, was da unterschwellig bei rauskam. Und dann wurde wieder ganz normal miteinander umgegangen. Ich finde, das hat alles wieder glatt gemacht.
Mhm. Zumal jetzt die Frage von Steffen Rohr selbst ja eigentlich auch völlig in Ordnung war.
Ja.
Selbst die er dann gestellt hat, war ja eigentlich okay. Wäre jetzt kein Grund gewesen zu gehen.
Ja, da wurde hinterher gesagt, warum Paul die nicht einfach beantwortet, ob er die nicht beantworten konnte. Natürlich hätte er die beantworten können. Paul war einfach auf Steffen Rohr sauer und hat sich unsouverän verhalten. Natürlich. Hm. Bin ich dabei. Aber ist so passiert, mein Gott.
Hm. Ja, die Vorkommnisse um Gersbeck, leider auch die um Barkok, der ist ja leider vermöbelt worden in einer Disco, sind auch Erinnerung an die Saison, die ich eigentlich gerne nicht hätte. Ich wünsche vor allem dem Barkok gute Genesung. Egal, ist ja vollkommen egal, wo er jetzt weiterspielt. Man wird dann sehen, wo er ist, aber da irgendwo verprügelt zu werden, geht ja gar nicht. Also an der Stelle erstmal gute Genesung. Und ich habe mich jetzt nochmal bemüht, so mein kleines Fazit hier nochmal zu beschreiben. Dieses Licht- und Schattengefühl, was vielleicht nicht jeder so sieht, aber was ich so sehe, auch wenn man es vielleicht nicht als Erfolg sieht, gibt genug Vereine, die gehen danach direkt in die dritte Liga, steigen sofort ab, weil Team ausgetauscht, kein Geld, haben den finanziellen Kollaps oder einen Lizenzentzug verhindern können, auch das, oder bisher verhindern können, auch das ist nicht selbstverständlich. Ich sehe viele junge Spieler, die einen Fuß gefasst haben im Team, die sich unheimlich entwickelt haben. Ich sehe aber auch Spiele, die leichtfertig vergeben wurden, Neuverpflichtungen, die enttäuscht haben, Stützen oder ein Korsett für die nächste Saison, bei der wir Gefahr laufen, das in die nächste Saison nicht mitnehmen zu können. Und deshalb habe ich so ein Fazit Licht und Schatten.
Zu den jungen Spielern will ich mal eine konkrete Zahl sagen. Ich habe neulich gelesen, wir hätten 11 Jungs aus der Akademie diese Saison eingesetzt und ist heute Toni Rölke noch dazugekommen, dann sind wir bei 12. Ich glaube nicht, dass irgendein Erst- oder Zweitligist auf so eine Zahl kommt in einer Saison. Das ist Berliner Weg pur, da kann mir keiner was erzählen. Ja, die Spiele leichtfertig vergeben. Das habe ich vorhin schon gesagt, meine Wahrnehmung ist, klar hätte er durch andere Aufstellung das vielleicht auch abbiegen können als Trainer, aber dass wir die Spiele in der zweiten Halbzeit oft noch vergeigt haben, ist zu großen Teilen auf individuelle Fehler zurückzuführen. Und du hast es ja gesagt, einige Neuverpflichtungen haben enttäuscht. Ja, was verlieren wir jetzt an Stützen? Es wurde jetzt ja schon kolportiert, dass die Leihspieler angeblich, weil sie überall eingeschlagen sind, sogar Maolida in Schottland oder wo der jetzt spielt und Serra in Italien, dass die uns so viel Kohle bringen können, dass wir damit schon den Transferüberschuss erzielen können, den wir vermutlich machen müssen. Und dass das angeblich die Chancen erhöht, dass wir gute neue Leute holen können und Rehse und Tabakovic behalten. Aber das sind nicht die einzigen Stützen und Leistungsträger dieser Saison, die wir zu verlieren drohen, sondern das Korsett für die neue Saison. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird. Im Grunde, letztes Jahr im Sommer hatte er finanziell und aus vielerlei anderen Gründen nicht die Option, der gute Benny Weber. Sein Gesellenstück muss er dieses Jahr im Sommer machen. Dieses Jahr im Sommer wird sich zeigen, ob Benny Weber ein richtig geiler sportlicher Leiter ist oder nicht. Und ein Satz mit Rückgriff auf das, was die Harlequins geschrieben haben. Da schreiben sie ja, der Posten des Sportdirektors und generell die sportliche Führung sind für 777 Partners von maßgeblichem Interesse. Wenn es stimmt, dass die versuchen, da auch andere Leute zu installieren, dann wird es alles blümerant, das muss ich mal sagen. Also ich vertraue Benny Weber, dass er in diesem Sommer eine ähnlich gute Leistung wie letztes Jahr hinbringt, mit etwas besseren Optionen, die er vielleicht hat. Wenn ein Tabakovic bleibt, vielleicht kann der ja auch Resi überzeugen zu bleiben, keine Ahnung. Also das wird davon abhängen, dass die auch untereinander, das kenne ich aus der 5. Liga, dass die untereinander quatschen und sagen, ich bleibe, ach so, ja gut, dann bleibe ich auch und so. Das spielt eine größere Rolle, auch im Profifußball, als wir denken. Also deswegen hoffe ich, ja, wir laufen Gefahr, hast du recht, aber ich hoffe einfach, dass durch Kommunikation untereinander die Spieler sich gegenseitig zu pushen und bleiben, mehr bleiben, als wir befürchten und wir dann mit einer richtig coolen Truppe in die neue Saison gehen. Ich würde es mir einfach von ganzem Herzen wünschen.
Dann lass uns ganz kurz zu dem Spiel heute in Osnabrück kommen. 2-1 ging es verloren, Palko Dardai hat das 1-0 gemacht. Wiemann und Vriet dann mit dem 1-1 und 2-1. Und ich habe ansonsten wirklich nicht viel Lust, über dieses Spiel zu reden. Hertha wirkte ein bisschen lustlos. Und ich weiß nicht, also das war Sommerkick. Wie soll man dieses Spiel nennen? Wie würdest du es nennen?
Ich möchte über das Spiel gar nicht reden. Ich möchte zwei Sätze zu zwei Aspekten sagen. Und dann bin ich damit durch. Palko Dardai hat heute wieder gezeigt, dass er, wenn er die ganze Saison gespielt hätte, für Hertha ein unheimlich wertvoller Spieler gewesen wäre. In den Spielen, die er gemacht hat, hat er durchgängig eine Top-Leistung gebracht. Ich meine, er hat jetzt 6 Tore. Als Mittelfeldspieler finde ich das bemerkenswert. Er hat ja auch genug aufgelegt. Und quasi Vriet ist durch die Abwehr getanzt, als gäbe es nur Fahnenstangen. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich kenne ihn, als er noch bei Lüneburg gespielt hat, haben wir im Landespokal Niedersachsen mit dem Hisslinger SC gegen Lüneburg gespielt. Da hat er kein Tor gemacht, da wurde er anders verteidigt und wir haben sie im Elfmeterschießen rausgehauen, als Regionalligisten damals noch. Ich wünsche ihm alles Gute, aber das, über das Spiel möchte ich nicht mehr reden.
Vielleicht wollte er dich ärgern heute.
Das kann sein. Nein, das ist ja ein sympathischer Spieler, der macht auch eine tolle Karriere im Grunde genommen. War ja auch mal bei Bayern, hat glaube ich sogar bei den paar Bundesligaspiele gemacht, als sie Verletzungsprobleme hatten. Er war bei Bayern in der 2. war dann in der Ehrendivision. Das ist ein toller Spieler. Für 2. Liga alles gut. Super.
Was schade ist, Hertha hat ja eigentlich gut angefangen, hat teilweise, ist ja auch verdient in Führung gegangen, alles in Ordnung, aber denn gab es zu viele Momente, wo ich den Eindruck hatte, das Spiel plätschert eigentlich nur vor sich hin. Was ich besonders schade finde, weil für Haris Tabakovic ging es ja immerhin noch um die Torjägerkrone. Er hatte ja einen gewissen Vorsprung gehabt. Leider haben Glatzel und Zolis oder ähnlich von Düsseldorf heute nachgezogen, sodass alle jetzt 22 Tore haben. Du hast schon gesagt, es gab heute ein Foto mit Tabakovic mit der Torjägerkanone. Ich wusste gar nicht, dass dann alle drei eine kriegen.
Ja, da wurde schon spekuliert, ob es danach geht, in wie vielen Minuten und all diese ganzen Geschichten. Ist ein bisschen schwierig, aber wenn man das auf der Kicker-Homepage aktuell guckt, stehen auf dem Platz 1 Robert Glatzel, Haris Tabakovic, Christos Zolis. Also kriegen sie alle diese Kanone.
Ich finde es einen ärgerlichen Auftritt, weil ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass das Team da heute nochmal gewillt ist, ihm das aufzulegen und nochmal ihn dazu unterstützen. Es war schon recht lasch. Da hätte man mehr machen können, oder?
Ja, sie haben ihn wohl.
Deswegen kann man es nicht. Aber war es jetzt so, dass du den Eindruck hattest, die versuchen das bis zur letzten Minute? Das ganze Spiel über?
Ja, haben sie bis zur letzten Minute versucht, ein Tor zu erzwingen? Da hat es doch schon gehabert, Andreas. Das ist doch das Problem. Sie haben ein paar Mal versucht, Tabakovic zu finden. Dann geht der Rehse außen durch, flankt in die Mitte und dann kommt der Ball aber zu Winkler, der ihn knapp in den Pfosten setzt und nicht zu Tabakovic, weil der am kurzen Pfosten steht. Ganz ehrlich, also dafür bin ich selber auch Fußballer genug, da kannst du das nicht so dosieren, dass der Ball dann unbedingt bei Tabakovic landet und nicht bei Rehse. Du flankst und nicht bei Winkler. Du flankst halt und ja, klar, hätte ich mir auch gewünscht, dass sie ihm heute noch einen auflegen. Ich hätte, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich glaube nie und nimmer, dass Glatzel und Zolis beide heute in ihren Spielen nochmal 3 Tore schießen. Hättest du das geglaubt? Vorher?
Nein.
Ja, so. Also.
Aber selber ja. Noch ein Tor machen, dann ist man da safe.
Ja. Ich habe auch vorher in meiner Bubble geschrieben, wir gewinnen heute 4-1 und Fluppe macht 2 Tore und hat damit die Torjägerkanone safe. Ja, schön wäre es gewesen. Das mindert, ja, es ist eine geteilte Ehre mit den anderen beiden, aber in meinen Augen mindert das seine Leistung nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wann hatten wir zuletzt einen Stürmer bei Hertha, der für so eine Anzahl Tore gut ist? Seit Michael Preetz keinen. Also so einen Stoßstürmer vorne hatten wir ewig und 3 Tage nicht. Und er hat mich in vielen Szenen auch an Preetz erinnert. Preetz hat die Dinger ja auch immer nicht despektierlich gemeint, aber er hat die auch immer manchmal irgendwie reingestolpert. Das war bei Tabakovic ja auch so, mit dem Hacken und mit dem Oberschenkel und wie der so die Tore gemacht hat. Egal. Also ich, wenn der bleibt, würde ich mich riesig freuen.
Reinstolpern ist halt auch eine Kunst. Darf man nicht
vergessen. So ist das. Ja, so ist das.
Mitgliederversammlung am Sonntag, dem 26. Mai. Ich werde nicht vor Ort sein. Du schon. Was erwartest du?
Ich finde es schade, dass du nicht da bist, aber verstehe, warum du nicht da bist. Ich erwarte eine super spannende Versammlung. Also erstens habe ich ja vorhin schon gesagt, die Harlekins werden mit ihrem Positionspapier die Diskussion schon ein bisschen anfachen. Ich selbst habe einen Brief an die Mitgliederbetreuung geschrieben, wo ich 3 Fragen und Anregungen schon mal genannt habe, mit der Erwartung, dass da in irgendeiner Form darauf reagiert wird. Das kann ich jetzt hier nicht vertiefen, das führt uns viel zu weit. Die Berichte sowohl des Präsidiums als auch der Geschäftsführung bin ich super gespannt drauf. Einer der Punkte, den ich nämlich habe, ist, den will ich dann doch eben nennen, dass mir diese Gesamtberichte des Präsidiums viel zu unspezifisch sind. Eigentlich will ich wissen, wer macht was im Präsidium und wie viel kümmert er sich um das, was er da macht. Also wer ist für den Frauenfußball, ich weiß es, aber ich sag's jetzt nicht, wer ist für den Frauenfußball zuständig und wie oft hat sie Spiele der ersten Frauenmannschaft und der zweiten Frauenmannschaft gesehen? So. Solche Sachen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe dazu geschrieben, ich verstehe, dass man das vielleicht nicht alles in der MV berichten kann, aber da möchte ich schriftliche Berichte vorgelegt haben. Für mich gehört zum Berliner Weg auch, dass die Arbeit des Präsidiums deutlich transparenter wird. Und ich hoffe, dass das bei der ganzen Geschichte mal ein bisschen angepiekt wird, dass das zu dünn ist, was da an Berichten kommt.
Ja, und ich bin jetzt im Moment so der negative Gerüchteverteiler, wobei es sicherlich über ein Gerücht hinausgeht. Ich habe den Punkt eben oben schon gehabt, ich habe ihn bewusst nicht erwähnt, vielleicht könnte man nochmal aufzählen, im Präsidium sind Anne Jüngermann, Per Mock Stürmer, Hans-Joachim Blesing, Anne Noske, Dr. Ralf Täter und Saravanan Sundaram. Oh Gott, sorry, wenn ich den falsch ausgesprochen habe. Der Name ist nicht so ganz einfach. Ich will diese Erwähnung mit etwas verbinden, was ich jetzt öfter gehört habe oder was mir aufgefallen ist. Ich habe den Eindruck, dass unser, genau das Gleiche, was du eigentlich auch gesagt hast, dass die Kommunikation durch das Präsidium mir ein bisschen zu dünn ist. Und was noch schlimmer ist, dass mir jetzt auch aus mehreren Quellen immer so zugespielt wird, also aus mehreren verlässlichen Quellen, dass das Engagement im Präsidium im Moment ein bisschen schwach ist. Ich möchte da ganz ausdrücklich den Saravanan mit rausnehmen, weil der wirklich in der kurzen Zeit, wo er unterwegs ist, wirklich viel macht, sich viel engagiert, bei vielen Sachen mit dabei ist. Das fällt mir sehr auf und ich würde mir das insgesamt von mehreren so wünschen, dass das so ist. Das Feedback, was ich da bisher bekomme, ist nicht so gut. Das finde ich schade, denn ohne Engagement im Präsidium, und zwar über die normalen Sitzungen hinaus, geht es nämlich nicht. Und das ist ganz wichtig. Und da glaube ich, da ist noch Luft nach oben bei vielen.
Mein Feedback ist ähnlich. Und das ist ja die Ursache für diese Frage und Anregung. Wer macht da was? Worum kümmert er sich? Und wie viel Zeit wendet er dafür auf?
Wobei es eigentlich nicht gut, dass wir das von überall hören, also unabhängig voneinander.
Ja, aber ich möchte zum Beispiel, wenn im Herbst wieder neu gewählt wird, Andreas, dann möchte ich meine Wahlentscheidung nicht nur nach der Nase oder so, den finde ich ganz cool, mit dem habe ich mal einen Kaffee in der Pause getrunken, sondern ich möchte wissen, was hat der im Präsidium für Hertha BSC getan, für diesen gesamten Verein, für den Bereich, wo er sich zuständig fühlt, wie bringt er das voran, löst er da Probleme? Also ein ganz kurzes Beispiel, weil wir in der Zeit fortgeschritten sind. Tim Kauermann hat, als er frisch war im Präsidium, sich um die Performance im Stadion so gekümmert. Wenn dann Kritik kam, banale Dinge, da hat es mit den Pommes nicht geklappt oder die Catering-Stationen waren doof, da hat er konkret nachgefragt und hat sich um Lösungen bemüht. So war meine Wahrnehmung. Sowas erwarte ich. Wenn einer für irgendwas zuständig ist, dass der dann guckt, wo sind da Probleme und wo kann ich als Präsidiumsmitglied an Lösungen mitwirken. Und den Eindruck habe ich da komplett gar nicht.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei der Mitgliederversammlung, denn neben den Sachthemen, das Schönste, und das sollte ich vielleicht eben bei dem Punkt, was nimmt man aus der Saison mit, und das gilt, glaube ich, für jede, Hertha ist immer mehr als nur die Spiele, Hertha ist auch immer Gemeinschaft, Hertha ist auch immer mit anderen weggehen, andere treffen, andere kennenlernen, gemeinsam mitleiden, gemeinsam sich mitfreuen und das gehört auch dazu und egal wie der Tabellenstand ist, das nimmt uns keiner.
Hertha ist auch mit Andreas Brehm einen tollen Podcast aufzunehmen, macht unheimlich Spaß und ich bedanke mich an dieser Stelle mal dafür, dass ich in dieser Saison mehrfach zu Gast sein durfte und das Feedback, das dann so auf X und so kommt, das ist ja Balsam für jede Seele.
Ja, ich muss mich in erster Linie bei dir bedanken. Ohne dich geht's nicht.
Das ist
Monolog von mir will keiner, wirklich keiner hören. Das will auch ich nicht hören. Und ich höre mich eh schon nicht gerne. Nee, also vielen Dank, dass du dann auch immer da ja auch
macht immer wieder Spaß.
Kurzfristig eingesprungen bist. Mit Hinweis auf die Zeit und das, was ich an Notizen habe, würde ich allerdings auch sagen, wir sind dann durch.
Vielleicht machen wir in der Sommerpause jetzt ist gemein, dass ich dich jetzt öffentlich frage, aber vielleicht machen wir in der Sommerpause ja mal wenn die Vorbereitung losgeht oder die ersten zwei Wochen sind rum oder nach dem ersten Trainingslager, mal so ein Sommerpausen-Podcast, um die Leute schon wieder für die neue Saison so ein bisschen anzufüttern.
Also ich kann dir ganz sicher sagen, dass es in der Sommerpause Folgen gibt. Das habe ich in Teilen auch schon vorbereitet und ich habe echt einen dichten Terminkalender an meinen freien Tagen. Und ich freue mich auf einen Exil-Hertaner, der in Dänemark lebt. Ich gucke mal, ob es sonst noch weiter in den Süden geht oder vielleicht an die Elbe. Mehr verrate ich nicht.
Ich bin begeistert.
Ja.
In diesem Sinne, man sieht sich.
Hau in diesem Sinne, danke, hau he.
Exil-Hertaner Podcast.